HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Der HSV ist zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wieder Tabellenführer, aber kaum jemand spricht über den Sport. Das wollen wir heute ändern in einer neuen Folge von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und mit mir in der Leitung ist zunächst mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai.
Moin Henrik.
Und im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir dann mit einem Fan, der auch am Sonnabend in Berlin dabei sein wird, so wie wahrscheinlich 20.000 andere HSV-Fans auch. Zunächst wollen und müssen wir aber dann doch noch über das Thema sprechen, das in dieser Woche die Schlagzeilen rund um den HSV bestimmt hat, nämlich der Hooligan-Angriff von rund 150 HSV-Anhängern. Fans nennen wir sie bewusst nicht. Kai, du hast dich in dieser Woche mit dem Fall auch beschäftigt, so wie ich natürlich auch, so wie viele andere auch. Und unter anderem hast du es geschafft, mit dem Anwalt und früheren HSV-Supporterschef Ralf Bednarek zu sprechen. Der hat dir Auskunft gegeben, weil er sich natürlich auch auskennt in verschiedenen Funktionen, was diesen Tätern jetzt droht, ob man sie überhaupt ausfindig machen kann. Was hat er gesagt?
Das ausfindig machen ist auf jeden Fall extrem schwierig, weil die 150 Hooligans, so müssen wir sie halt nennen, natürlich alle vermummt waren. Und dementsprechend ist das nicht ganz einfach, jeden Einzelnen dann zu überführen. Aber die Polizei ist ja tatsächlich unter Hochdruck dabei, wertet extrem viele Videoaufnahmen aus. Und damit sind nicht nur irgendwelche Handyfilmchen gemeint, die dann ja auch bei Social Media die Runde machten, sondern gerade auf dem Kiez gibt es extremst viele Videokameras und das wird eine Weile dauern. Ob am Ende des Tages die Polizei dann einzelne Täter überführen kann, ist fraglich. Wenn sie das kann, und das hat dann auch Ralf Bednarek gesagt, dann droht den Tätern auf jeden Fall einiges, also sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich. Klar ist auch, dass der HSV sehr genau auf diese Untersuchung der Polizei hingucken wird, weil auch beim HSV dann zumindest mal ein Stadionverbot in Aussicht gestellt wird.
In Aussicht gestellt, da würden sich wahrscheinlich einige Fans sogar noch ein deutlich schärferes Vorgehen wünschen, dass man dann auch sagt, sobald die identifiziert sind, was, wie du sagst, schwierig wird, dann muss eigentlich ganz klar sein, dass es da ein Stadionverbotsverfahren oder ein Stadionverbot geben wird. Ich glaube, da kann man dann auch als HSV da keinerlei Toleranz walten lassen.
Man kann keine Toleranz walten lassen, wenn ich dich da unterbrechen darf, aber es gibt halt ein Verfahren dafür und der HSV hat bei, wenn es um Stadionverbote geht, eine Stadionverbotskommission, so heißt die, und jeder hat natürlich das Recht, auch dann die entsprechenden Täter da einmal angehört zu werden. Klar ist, wenn die Polizei tatsächlich Täter überführen kann, dann wird das am Ende natürlich mindestens auch beim HSV mit einem Stadionverbot sanktioniert. Trotzdem können die natürlich noch einmal dann bei dieser Stadionverbotskommission vorsprechen.
Der Vorfall hat sich ja am Sonnabend ereignet, so ein paar Stunden vor dem Spiel. Du hast dann auch am nächsten Tag einen Kommentar geschrieben, in dem du das Schweigen der Ultras oder der aktiven Fanszene allgemein sehr stark auch kritisiert hast. Der HSV hat sich ungefähr so einen Tag Zeit gelassen mit seinem ersten großen Statement, dann durch Cornelius Göbel, den Direktor für Fankultur, der sich natürlich ganz klar distanziert hat von diesen Gewalttätern, dass das auch in keiner Form toleriert werden darf und dass man da jegliche Mittel dann auch nutzen wird. Aus der aktiven Fanszene hat sich auch bis heute eigentlich keiner so wirklich zu Wort gemeldet. Der Supporters Club hat jetzt mittlerweile reagiert in Form von Sven Frese, dem Vorsitzenden des Supporters Clubs, der ja auch in gewisser Weise für die aktive Fanszene spricht. Reicht dir das persönlich als Statement denn auch der Fanszene oder muss da noch was kommen? Was würdest du sagen?
Also ich finde zunächst mal, dass der HSV richtig reagiert hat. Es war wichtig, das sehr deutlich, sehr deutliche Worte dafür zu finden. Und ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass das eine Nacht sozusagen gedauert hat, bis sich dann Cornelius Göbel in Form von einem Interview auf der eigenen Homepage geäußert hat. Das Interview war sehr deutlich und man muss erstmal die ganze Geschichte einen Überblick sich verschaffen. Das hat der HSV getan, also alles richtig. Was die aktive Fanszene betrifft, oder fangen wir mal anders an, bei den Supporters, auch da kam mir die Reaktion, die kam sehr spät, finde ich, aber sie kam. Deswegen aus meiner Sicht nicht zu spät. Muss auch fairerweise sagen, Sven Frese, der Vorsitzende der Supporters, beziehungsweise der Supporters-Chef sozusagen, Der war im Urlaub, der kam gerade aus Malaysia wieder am Sonntag, also nach dem Spiel, und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und auch sein Stellvertreter war auch an dem Wochenende nicht da. Und das, finde ich, war dann schon völlig okay, wie die Supporters das gemacht haben. Und du hast aber explizit ja nach der aktiven Fanszene gefragt, für die Sven Frese dann nur zum Teil spricht. Und da bleibt meine Grundsatzkritik. Ich finde es schade, dass man nicht fähig ist zur Selbstkritik. Diese Ultras, die wirklich vielerlei auch soziale Funktionen übernehmen und sehr, sehr wichtig sind, nicht nur um Stimmung zu machen. Die sind sehr schnell dabei, Kritik zu äußern, wenn es zum Beispiel einen Polizeieinsatz gibt, der aus ihrer Sicht zu hart war. Aber in diesem Fall sind eigentlich die Tatsachen ziemlich klar, und da hätte ich mir auch ein klares Statement, eine klare Aussage, eine überzeugende Aussage zu gewünscht, in welcher Form auch immer.
Die kann natürlich auch noch kommen, jetzt vielleicht sogar beim Auswärtsspiel in Berlin oder dann spätestens beim Heimspiel gegen Hannover, in welcher Form dann auch immer. Auf jeden Fall, was man sagen kann, wenn man die Bilder gesehen hat, und die haben ja wirklich auch deutschlandweit, vielleicht sogar über Deutschland hinaus in Fußballkreisen und Fankreisen dann die Runde gemacht. Der Imageschaden ist extrem groß für den HSV. Vieles, was sich da aufgebaut wurde über Jahre, wird dann ja mit einem so einen Vorfall komplett eingerissen. Wie ist das für dich so? Privat, du kennst ja auch viele HSV-Fans oder Fußballfans, hast du da viele Nachrichten bekommen oder Kommentare? Wie war so der allgemeine Tenor? Wahrscheinlich viele sehr erschrocken und Nachrichten wie, was ist denn da los bei euch? Was hast du da so an Nachrichten bekommen?
Ja, genau solche Nachrichten habe ich bekommen, aber ehrlicherweise nicht nur von irgendwelchen HSV-Fans oder Nachbarn etc., sondern auch aus dem HSV selbst, weil das Feedback ziemlich eindeutig. Also auch im Club selbst habe ich mit wirklich vielen drüber gesprochen, und alle konnten es A nicht so richtig fassen und haben auch gar keine Erklärung dafür, wie man am Ende des Tages überhaupt sowas machen kann, oder wie man das sich überlegen kann, sich da zusammenzurotten, eine Maske sich aufzusetzen und dann loszumarschieren, um irgendwelche Leute zu verprügeln. Also wirklich komplettes fehlendes Verständnis dafür. Aber B, und das hast du eben schon angesprochen, ist es wirklich auch schade für den HSV, weil dieser Image-Schaden, ich glaube auch, dass der immens ist, und der HSV wirklich in Sachen Fanarbeit in den vergangenen Jahren ganz viel richtig gemacht. Und das tut mir auch ein bisschen leid für die Leute, die da wirklich extrem gute Arbeit geleistet haben und deren Arbeit natürlich jetzt dann nicht in ein negatives Licht gestellt wird, aber das wird jetzt noch mal viel, viel schwieriger für die, diese Scherben zusammenzufegen.
Ich glaube, allein das Wort Hooligans hat man ja lange nicht mehr irgendwie benutzt und gehört, auch im Zusammenhang mit dem HSV. Ich glaube, allein das ist schon, ja, wie du schon sagst, ein großer, großer Schaden für den HSV. Merlin Polzin hat in der PK, der wurde ja auch darauf angesprochen, der Trainer gesagt, natürlich kann man jetzt auch nicht alle Fans über einen Kamm scheren, aber ja, klar, am Ende haben diese Bilder die Runde gemacht und der Fall wird mit Sicherheit noch weiter viele Menschen beschäftigen, vor allem dann auch die Polizei und die Justiz. Und wir werden auch gleich dann nochmal einen HSV-Fan zu dem Thema befragen. Lass uns aber jetzt dann doch ein wenig über Sport sprechen. Du warst ja auch mit mir zusammen im Stadion am Sonnabend, hast den 1:0-Sieg gegen Köln gesehen. Aber trotz der Tabellenführung gab es auch jetzt wieder vor allem schlechte Nachrichten. Denn nach Noah Katterbach, der sich ja das Kreuzband riss, vor dem Spiel schon im Trainingslager, hat sich jetzt auch Bakariata schwer verletzt, Syndesmosebandriss im Training. Er fällt mindestens mal 3 Monate aus. Also ich glaube, selbst Merlin Polzin und Stefan Kuntz, der Sportvorstand, gehen nicht mehr davon aus, dass Bakariata in dieser Saison nochmal für den HSV spielen wird. Du warst heute bei der Pressekonferenz dabei. Hat Merlin Polzin schon verraten, wie er jetzt den Ausfall von Jatta kurzfristig, aber auch langfristig auffangen will?
Nee, verraten hat er es nicht. Er hat, was das Kurzfristige betrifft, nur hingewiesen darauf, dass ja in seinem Kader durchaus mehrere Spieler seien, die möglicherweise nicht alle gelernte Flügelflitzer wie Jatta sind, aber die auch dieser Position auch spielen können. Ich denke da an Marco Richter, ich denke da an Lennart Königsdörfer, und wenn nicht Emmanuel Ferrei ebenfalls sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ausfallen wird, dann denkt er sicherlich mittelfristig auch an Ferrei. Die können alle auch auf die Außen ausweichen. Aber so langsam in der Tat wird die Luft da draußen ein bisschen dünn durch den Doppelausfall jetzt von den beiden. Auch Fabio Baldé, der ja super in die Saison gestartet ist, wird ausfallen am Wochenende. Und wie ich eben schon sagte, Ferrei. Und da liegt natürlich die Frage nahe, und die habe ich ihm dann auch auf der Pressekonferenz gestellt, ob er sich ob er da nicht Bedarf sieht, jetzt noch in diesem Transferfenster nachzubessern. Und Merlin Polzin ist immer ein bisschen vorsichtig mit seinen Antworten. Ich meine aber herausgehört zu haben, dass er das schon sehr begrüßen würde. Und Merlin Polzin wird nie etwas fordern. Hat aber dann schon gesagt, die Scouts gucken sich das ja alles jetzt in Ruhe an und er hat großes Vertrauen in die Arbeit der Scouts und das machen sie alles zusammen. Das sind ja so seine Lieblingssätze zusammen, wir und so. Aber ich denke schon, er würde das sehr begrüßen, wenn der HSV dann nochmal nachbessern wird.
Den Eindruck hatte ich auch gestern Abend, beziehungsweise am Mittwochabend beim Tankstellen-Talk, wo ich dabei war und auch Stefan Kunz im Talk mit zu Gast war und da auch schon angedeutet hat, dass sie auf jeden Fall jetzt mal den Transfermarkt prüfen werden, was denn da für Möglichkeiten überhaupt da sind. Winterpause ist ja auch ein schwieriges Transferfenster. Jetzt ist es auch ja nicht mehr allzu weit hin bis zum Transferschluss. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder dann viele Berater, die dann auch sich direkt beim HSV melden mit möglichen Kandidaten. Zum Beispiel hast du ja auch direkt schon vermeldet, ein Brasilianer namens Marco Paulo von Atletico Madrid klingt irgendwie im ersten
Marcus
Moment
Paulo.
recht vielversprechend.
Ja, wenn man das hört, also A, Brasilianer, B, Atletico Madrid, dann der Fan wird dann sofort sagen, boah, super, kaufen, unbedingt. Dann auch noch Ausleihe mit Kaufoption, das klingt ja wie im Traum. Ich wäre da sehr vorsichtig, muss ich ehrlich sagen, weil grundsätzlich sind Wintertransfers extrem schwierig. Die Spieler brauchen meistens ein bisschen Zeit, sich zu adaptieren. Jetzt nicht in Hamburg, Hamburg ist eine schöne Stadt, es ist einfach hier, sich wohlzufühlen, aber die müssen das Spiel des Trainers kennen, das ja auch nicht so ganz einfach ist. Es ist zwar nicht mehr ganz so kompliziert, wie es unter Tim Walter war, aber geht schon wieder fast ein bisschen in die Richtung, finde ich. Und deswegen wäre ich echt sehr, sehr vorsichtig mit Wintertransfers und dann noch ein Brasilianer oder eben jemand, der nicht die Liga, Deutschland, das ganze Geschehen hier kennt. Ich bin da skeptisch, ob das funktionieren kann.
Du hast es ja auch schon gesagt, es gibt einige Spieler, die auch auf der Position spielen können. Man muss dann vielleicht teilweise ein bisschen anders spielen. Auch selbst ein Adam Karabetz hat auch schon mal über außen gespielt, gerade so, wenn er über rechts dann kommt, so nach innen zieht, und auch mit seinem linken Fuß gute Flanken schlagen kann. Also da auch das wäre eine Möglichkeit, vor allem weil ja Ludovic Reis jetzt dann auch kurz vor seinem Comeback steht. Vielleicht jetzt noch nicht in Berlin, aber er trainiert schon wieder mit der Mannschaft mit und vielleicht steht er sogar schon im Kader, aber da kommt auf jeden Fall dann auch jemand, der im zentralen Mittelfeld spielen kann, wo dann ja auch viele Spieler konkurrieren, zum Beispiel dann auch auf der Sechs. Zum einen Daniel Elfadli und Jonas Meffert, dann davor mit Richter, Karabetz und Ferrei. Möglicherweise könnte Polzin dann auch mal wieder umstellen auf eine Doppelsechs oder wenn dann auch Reis zurückkommt, wieder auf zwei Achter. Also da hat man ganz viele Möglichkeiten. Die große Frage jetzt vor dem Spiel in Berlin ist aber, was macht Polzin mit Sebastian Schonlau, den Kapitän? Der ist jetzt wieder richtig fit, hat die ganze Woche trainiert. Und normalerweise ist das ja eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Kapitän dann auch wieder spielt. Andererseits hat es jetzt gegen Köln sehr, sehr gut geklappt in der Defensive mit Daniel Elfadli und Dennis Hatzikadunic. Auch Mikkel Bronsies, Muheim waren richtig stark hinten. Dazu dann Jonas Meffert auf der Sechs. Was glaubst du, wer wird jetzt in der Innenverteidigung spielen? Nimmt er vielleicht dann Elfadli auf die Sechs und Meffert geht raus? Hat Polzin da vielleicht schon irgendwelche Andeutungen gemacht?
Also ich habe in dieser Woche zweimal mit Merlin Polzin genau darüber gesprochen, nämlich einmal am Dienstag nach dem Training und einmal heute auf der Pressekonferenz hat er dazu Auskunft gegeben. Und am Dienstag dachte ich im ersten Moment noch, oh, das kann tatsächlich schwierig für Schonlau werden, weil er hat da selber angedeutet, Merlin Polzin, dass ja eigentlich genauso wie du sagst, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, der Kapitän spielt immer, aber es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, never change a winning team. Und da klang es für mich im ersten Moment so, könnte schwierig werden für Schonlau. Heute auf der Pressekonferenz habe ich das Gefühl gehabt, dass Schonlau gute Karten hat. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, und du hast mich ja gefragt, ich glaube, Schonlau spielt. Ich glaube, Elfadli spielt auch. Und jetzt kommt nicht, was ich glaube, sondern was ich mir wünschen würde. Ich würde auch gut finden, wenn Meffert auch noch spielt. Und wir haben ja immer in unserem Newsletter, haben wir immer eine Fanaufstellung der Woche. Und in dieser Woche ist da ein Fan aus Berlin und der hatte tatsächlich genau auch diese Wunschkonstellation mit einer Doppel-Sechs, Elfadli und Meffert, Schonlau in der Innenverteidigung, Elfadli und Meffert davor und dann mit Karabetz alleine auf der Zehn. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Variante. Ich weiß aber nicht, ob Polzin das wirklich machen wird.
Sind auf jeden Fall gespannt. Ich würde mal dagegen halten. Ich glaube, Schonlau sitzt noch mal auf der Bank und Holzin wird das so begründen, dass er die gut funktionierende Defensive jetzt nicht verändern wird. Vor allem, weil auch Sebastian Schonlau keine gute Hinrunde gespielt hat und
Dann hätten
da.
wir hiermit um einen Kaffee. Ich sag Schonlau spielt, du sagst Schonlau spielt nicht.
Wette ist angenommen und ja, dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir werden dann mit Sicherheit in der kommenden Woche in unserem Podcast nochmal darauf eingehen. So, und ich begrüße jetzt bei uns in der Leitung den HSV-Fan Ralf Borchert vom Fanclub Nordharz. Moin, Ralf.
Moin Henrik, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf.
Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Hat spontan geklappt. Erzähl doch mal kurz Nordharz. Wo bist du eigentlich genau? Wo bist du gerade? Und ja, wie viele Leute seid ihr im Fanclub? Vielleicht kannst du einmal kurz da ein bisschen für Aufklärungen sorgen.
Ja, also ich bin in Blankenburg lebend. Das ist im Ostharz, also in Sachsen-Anhalt. Nähe Wernigerode, Quedlinburg. Kennt bestimmt jeder.
Kennt man, ja.
Genau. Unser Fanclub ist mittlerweile 32 Jahre alt, also 1993 gegründet und hat momentan etwas über 100 Mitglieder. Also wir waren mal bei einer Mitgliederzahl bei 150, aber inzwischen durch verschiedene Sachen bedingt sind wir jetzt bei ca. 105, 110 Mitgliedern und wir sind, sage ich mal, ein sehr aktiver Fanclub. Wir fahren zu fast allen Spielen in einer mehr oder weniger größeren Anzahl. Also bei Heimspielen sind wir natürlich ein bisschen aktiver, auswärts ein bisschen schwieriger dann auch immer das Kartenkontingent vom Verein zu bekommen. Aber wir versuchen so viel wie möglich den Verein zu unterstützen.
Du bist auf jeden Fall ja auch einer von ungefähr 20.000 Fans, die am Sonnabend in Berlin dabei sind. Sag doch mal kurz, mit wie vielen Leuten reist ihr dann an? Wie viele Karten habt ihr überhaupt bekommen?
Also wir werden circa mit 35 Leuten anreisen. Das ist ja für uns ja quasi mit eine der kürzesten Anreisen neben Magdeburg und Braunschweig und Hannover, quasi fast ein Heimspiel. Und traditionell sind wir da eigentlich immer in einer großen Anzahl. Und dann wird man halt auch von der Fankultur für, sage ich mal, lokale Spiele dann auch mit einer größeren Anzahl an Tickets bedacht. Das ist dann auch selbstverständlich.
Ihr seid ja ein OFC, also ein offizieller Fanclub. Wie ist denn das da eigentlich? Wie viele Tickets bekommt man da in der Regel dann auch für ein Auswärtsspiel, wie jetzt beispielsweise in Berlin? Das hat natürlich dann auch mit der Größe des Stadions zu tun. Wie viele habt ihr jetzt dann zum Beispiel bekommen?
Ja, wie gesagt, wir sind ca. 35 Leute. Dieselbe Anzahl haben wir dann halt auch an Tickets bekommen. Das richtet sich halt auch immer danach, wie viel Supporters Club-Mitglieder im Fanclub, also wie viele HSV-Mitglieder, die ja gleichzeitig Mitglieder im Supporters Club sind, im Fanclub sind. Dann richtet sich auch die Anzahl der Tickets danach, sage ich mal, wie lange man schon aktiv fährt, wie viele Jahre. Und es ist ein schwieriger Prozess für die Fankultur, dort, sage ich mal, auszuwählen, wer welche Anzahl an Karten bekommt. Also ich möchte da manchmal nicht in der Haut der Entscheider stecken. Und wird halt immer schwieriger. Die OFCs sind mittlerweile über 2000 gewachsen. Wir sind, glaube ich, über 110.000 Mitglieder mittlerweile. Und jeder möchte natürlich auswärts dabei sein. Und die Problematik, jetzt mal abgesehen von Berlin, wo natürlich uns ein großes Kontingent auch noch von der Hertha zugestanden wurde, ist natürlich in der zweiten Liga auch, dass man oftmals mit kleinen Stadionkapazitäten zu tun hat. Und wenn man dann in Ulm oder in Elversberg dann 1.000 bis 1.500 Tickets bekommt, dann sind die Tickets, die dann für einen OFC übrig bleiben, dann schon an einer Hand abzuzählen. Und dann kann man schon glücklich sein, überhaupt Tickets zu bekommen.
Du bist ja auch ehrenamtlich beim HSV tätig, kümmerst dich quasi als regionaler Fanclub-Betreuer dann auch vor Ort immer um die Fans als Ansprechpartner. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu erzählen. Wir haben vor dem Spiel in Elversberg auch schon mal gesprochen. Da hast du ja dann gleich den Doppelpack gemacht innerhalb weniger Tage. Elversberg und Freiburg, das waren ja wirklich zwei sehr, sehr weite Reisen. Dann Ulm warst du ja offenbar auch dabei. Also ich glaube, man kann dich schon als Allesfahrer bezeichnen, oder?
Ja, also ich bin bei relativ vielen Spielen dabei. Ich habe es in meiner langen Zeit leider noch nicht ganz geschafft, alle Saisonspiele auf einmal zu absolvieren. Aber denke mal, das ist dem auch geschuldet, dass man natürlich einer Arbeit nachgeht, dass man Familie hat, auch mal in Urlaub fahren möchte. Und ja.
Und als regionaler Fanclub-Betreuer ist, glaube ich, richtig, ne, formuliert, bist du dann bei den Spielen auch vor Ort, gerade auswärts und stehst dann für Fragen zur Verfügung?
Genau, also wir sind 11 oder 12 HSV-Lotsen mittlerweile. So nennen wir uns seit dem vergangenen Jahr. Ich bin insgesamt seit 1997 jetzt für den HSV in ähnlicher Aufgabe tätig. Ich hieß früher Regionalbetreuer. Und wie gesagt, seit letztem Jahr tragen wir die Bezeichnung HSV-Lotse. Wir sind auch von der Anzahl ein bisschen weniger und haben dafür ein großes Aufgabengebiet bekommen. Ich betreue die OFCs, also die offiziellen Fanclubs im südlichen Ostdeutschland, also alles, was südlich der Linie Magdeburg, Frankfurt, Oder ist. Also die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und bin dann hauptsächlich dann auch bei den Spielen in dieser Region, also sind ja da nicht allzu viele, aber halt auch in angrenzenden Regionen, also wie in Braunschweig oder sowas, dann als Ansprechpartner tätig. Also die HSV-Lotsen sind dann hauptsächlich dann in ihren Gebieten halt, wo sie dann halt auch für die OFCs zuständig sind, bei den Auswärtsspielen dann Ansprechpartner.
Warst du denn jetzt auch dann beim ersten Heimspiel gegen Köln im Stadion?
Da war ich auch im Stadion, wie gesagt, bin bei fast jedem Spiel dabei. Und nach der doch relativ kurzen Winterpause war ich trotzdem schon wieder richtig heiß darauf, die Mannschaft zu sehen. Und zumindest vom Ergebnis her wurde man ja nicht enttäuscht.
Das stimmt. Viele Fans waren aber enttäuscht vor dem Spiel, als sie die Bilder gesehen haben auf dem Kiez. Da gab es ja diese unsägliche Attacke von einigen, ja, man muss sie so nennen, Hooligans, die da auf Kölner Gästefans eingeprügelt haben. Wie hast du das mitbekommen? Wahrscheinlich wie viele auch dann irgendwie über Social Media die Videos dann gesehen?
Ja, ich bin wie fast immer vorher noch in so einer kleinen Kneipe sitzend mit anderen HSVern, Bier oder Kaffee trinkend gewesen. Und dort hat man dann nach und nach Informationen bekommen, was sich gerade am Kiez abgespielt hatte. Ja, es ist halt auch schwierig zu beurteilen. Also natürlich ist Gewalt in jeglicher Form, die auch mit einem Fußballspiel zu tun hat, also was jetzt auch im oder auch außerhalb des Stadions abgeht, zu verurteilen. Da hat der HSV ja auch in Person von Stefan Kunz und auch vom Direktor Fankultur und Identität von Cornelius Göbel schon seine Statements abgegeben. Es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch ein laufendes Ermittlungsverfahren. Also das LKA ist ja da auch eingeschaltet. Und dazu, wer dann womöglich dort dabei gewesen ist, ist ja alles Spekulation. Und außerdem, denke ich mal, sollte man vielleicht auch mit in die Beurteilung einbeziehen, dass dort auch Provokationen in gewisser Weise von den Kölnern vorausgegangen sind, was das natürlich nicht entschuldigt, diese Form der Antwort. Wie gesagt, es ist von außen schwer zu beurteilen, aber es wirft natürlich auf uns alle, auf den HSV, auf seine Fans, wieder in der Öffentlichkeit ein nicht so schönes Bild und man muss sich dafür rechtfertigen. Wie ich gehört habe, sind in den letzten Tagen auch hunderte von Mails beim HSV eingegangen, was ja auch verständlich ist. Und der HSV muss sich dafür rechtfertigen. Das ist schade, dass man sich für wenige dort, sage ich mal, rechtfertigen muss und schade für den Fußballsport und insgesamt halt auch.
Wenn du sagst, hunderte Mails eingegangen, was du gehört hast, sind das jetzt dann nochmal Beschwerden gewesen nach dem Motto, HSV, was ist da los? Oder meinst du jetzt Hinweise von, ja, Augenzeugen oder Beteiligten, die da was mitbekommen haben?
Nein, ersteres, also Mails mit der Beschwerde, ja, was ist da los oder könnt ihr da nichts gegen machen, könnt ihr nicht gegen bestimmte Fangruppierungen vorgehen. Natürlich auch, sag ich mal, schwierig dann für den HSV in dieser Situation darauf zu antworten, zu reagieren, wenn man keine Details weiß. Also das ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema, zu dem ich mich eigentlich dann auch weiter gar nicht groß äußern möchte.
Vielleicht kannst du aber mal sagen, du bist ja jetzt auch schon viele Jahre dabei. Ich glaube, gerade so in den 90ern ging es ja durchaus auch noch heftiger zu, so in den Fankurven auch. Ich glaube, da hat der HSV auch seine eigene Geschichte mit Hooligans hinter sich. Erinnerst du dich selbst noch so an diese Zeit? War das damals deutlich, vielleicht sogar normaler, dass sich Fans dann auch mal gegenseitig attackiert haben oder ja, es zu Schlägereien kam?
Naja, in den 90ern war es so, also ich bin seit 90, 91 im Stadion. Ich habe seit 95 eine Dauerkarte. Und in den Anfangsjahren, dann waren halt noch die alten HSV-Hools vertreten. Und das hat sich dann aber im Laufe der 90er dann immer mehr, sage ich mal, gemäßigt. Die Kunden waren da Ende der 90er, kamen dann mit Poptown und Chosen Few die ersten Ultras. Und ja, es hat sich natürlich schon verändert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte damals in der Westkurve stehend, also sehr wenig davon mitbekommen. Man hat dann halt auch erfahren, dass sich dann bestimmte Gruppierungen dann halt hauptsächlich außerhalb des Platzes ohne Beteiligung Dritter dann getroffen haben, wie das dann halt so üblich war und sich dort dann rivalisierende Kämpfe geleistet haben.
Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was nach wie vor im Prinzip der Fußball noch mit sich bringt, dass gewaltbereite Fans irgendwie in den Anhängerschaften auch noch vertreten sind. Ich glaube, gerade vor 2 Jahren hier vor dem Derby St. Pauli gegen den HSV, als man da die Gruppe Rotsport gesehen hat, wie die da sich mit der Polizei geprügelt hat, beziehungsweise wie die auch auf den HSV-Fanmarsch damals stürmen wollten. Also ich glaube, auch der FC St. Pauli hat da nach wie vor Probleme mit gewaltbereiten Fans, genauso wie der HSV, auch wenn die Zahl natürlich klein ist. Haben wir jetzt auch schon gesagt, ja, 115.000 Mitglieder, wahnsinnige große Fanlandschaft, und dann sind es 150 gewaltbereite Fans, die dann aber so dieses Image komplett wieder einreißen können. Also schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob jetzt am Sonnabend in Berlin es da möglicherweise in irgendeiner Form eine Reaktion gibt der Fans. Was glaubst du? Sind da irgendwelche Spruchbänder zu erwarten? Rechnest du da mit irgendeiner Form von Reaktion?
Also ich denke schon, dass es eine gewisse Reaktion auf der Tribüne geben wird, in der Kurve geben wird. Ja, bleibt abzuwarten. Ich habe diesbezüglich auch noch keine Infos oder so, was da möglicherweise geplant ist. Aber ich denke mal schon, das wird in irgendeiner Form zu den Geschehnissen am Wochenende Stellung genommen wird.
Auswärtsspiele in Berlin sind ja für HSV-Fans immer ein großes Highlight. Also letztes Jahr war das auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Ich glaube, das zweite Spiel nach der Winterpause damals mit Tim Walter. Wenn, nee, das dritte, glaube ich, genau. Damals 2:1 Sieg dann mit dem Kopfballtor von Reis nach Vorlage Ferrei. Auch dann das Relegationshinspiel natürlich unvergessen. Der 1:0 Sieg dann, wo alle glaubten, jetzt schafft es der HSV. Ich glaube, auf der Rückfahrt nach Hamburg, ja, haben sich sehr, sehr viele Autos noch langsam zusammen zurückbewegt. Da gab es richtig Stau. Das wird diesmal vielleicht nicht ganz so extrem sein, aber wahrscheinlich ähnlich, oder?
Da rechne ich auch mit, weil die Entfernung nach Hamburg, also sowohl via Bahn als auch mit dem Auto, geht natürlich immer dazu ein, nach Berlin zu fahren. Und wie gesagt, in den letzten beiden Jahren haben wir dort ganz gutes Gesicht abgegeben. Nicht zu vergessen auch das Pokalspiel, wo wir unglücklich ausgeschieden sind, aber 5 Wochen vor dem 2:1 Auswärtssieg. Und in den Jahren zuvor war Berlin immer mal, sage ich mal, so ein Pflaster, wo man nicht so gerne hingefahren ist. Dort haben wir schon mal die eine oder andere Packung einstecken müssen. Aber ich bin jetzt auch ganz hoffnungsvoll, dass wir zumindest vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen.
Du hast ja schon auch erwähnt, diese Entwicklung, was die Fanclubs angeht, 2000 OFCs mittlerweile. Glaubst du, dass das auch damit zu tun hat, dass es für viele halt immer schwieriger wird, auch an Karten zu bekommen? Es ist ja wirklich ein regelrechter Hype mittlerweile um die HSV-Karten, gerade bei Heimspielen, aber auch auswärts durch dann auch die geringe Kapazität in kleineren Stadien. Glaubst du, dass sich deswegen auch viele Fanclubs nochmal gegründet haben, um da auch einfacher an Karten zu kommen?
Das ist sicherlich ein Grund, aber es ist sicherlich auch nicht der alleinige Grund, weil der HSV an sich ist schon, sage ich mal, ein Markenzeichen, hat hohe Attraktivität bei vielen, und das sieht man natürlich auch bei den Heimspielen. Also ich glaube, wir hatten jetzt das 40. Heimspiel, glaube ich, in Folge, wo über 50.000 Zuschauer im Stadion waren. Und sicherlich hat das auch damit zu tun, dass die Ticketnachfrage immer größer wird und sich so die Fans erhoffen, an Karten ranzukommen. Aber ist ja nicht nur allein der Fußball, ist natürlich ein Großteil im Fußball organisiert, im Supporters Club organisiert. Aber es gibt natürlich auch viele andere Sportarten, die im HSV attraktiv sind. Das sollte man an dieser Stelle auch mal erwähnen.
Absolut. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal so auch HSV-Fans vielleicht ein, zwei Tricks verraten, die jetzt dann auch leer ausgehen, was so bestimmte Spiele angeht, Auswärtskarten. Ich glaube, gerade in Berlin hat der HSV das immer gut hingekriegt, sich da auch frühzeitig viele Karten zu sichern im freien Verkauf. Das ist jetzt nicht überall möglich. Grundsätzlich wird es vielleicht dann nicht zu viel Mailverkehr an dich weiterleiten, aber grundsätzlich haben Fans auch mal Chancen, sich dann bei den größeren Fanclubs zu melden, wenn sie keine Karte bekommen haben.
Also mit Tricks ist da wenig zu machen. Es gibt ja einen OFC-Vorverkauf für die meisten Spiele, wo geringe Kapazitäten bei Auswärtsspielen sind. Dort gibt es keinen OFC-Verkauf. Das heißt, da sind die Fans dann gezwungen, auf den Mitgliedervorverkauf zurückzugreifen. Und das ist wirklich schon recht tricky mittlerweile geworden mit Warteraum. Wenn dann um 10 Uhr, sage ich mal, das Portal eröffnet wird, dann hat der Server schon mächtig zu tun, und dann ist es schon recht schwierig dann auch. Das ist wirklich reine Glückssache mittlerweile, dort dann halt auch an Tickets ranzukommen. Für die Fans Und HSV-Mitglieder aus meiner Region stehe ich natürlich gerne für Ticketwünsche auch zur Verfügung. Also die können einzeln auch gerne auf mich zurückkommen. Und die OFCs sind so und so mit mir vernetzt, sage ich mal, aus meinem Bereich. Und wir suchen uns dann natürlich dann auch gegenseitig zu unterstützen. Da versucht dann halt jeder zur selben Zeit sein Glück und dann tauscht man sich aus. Und das ist mittlerweile bei uns gut durchorganisiert.
Es gibt ja zum Glück in der zweiten Liga sehr, sehr viele große Stadien, viele Traditionsclubs, aber trotzdem wäre es wahrscheinlich in dieser Hinsicht, nicht nur sportlich, sondern auch für die Fans gut, wenn der HSV dann mal endlich den Aufstieg schaffen würde. Dann ist das bei vielen Auswärtsspielen etwas einfacher, oder? Was die Kapazität dann auch der Tickets angeht.
Hi, mein Name ist Lars Haider und ich bin Gastgeber des Podcasts Entscheider treffen Haider, in dem erfolgreiche Menschen erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Das alles dabei, vom Bundeskanzler bis zu Peter Maffay. Hört doch mal rein, überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei www.abendblatt.de/Podcast-Entscheider treffen Haider.
Das denke ich schon, wobei natürlich auch in der ersten Liga Stadien mit nicht so großer Kapazität vorhanden sind, wenn ich an Heidenheim denke. Aber ich denke mal, dass es etwas entspannter auf alle Fälle wird. Die Resonanz in der ersten Liga wird natürlich dann wiederum womöglich größer sein, weil die erste Liga liegt ja schon bei uns 8 Jahre zurück. Dann will sicherlich der eine oder andere auch mal in ein Stadion fahren, wo er bisher noch nicht war. Also wir haben ja auch viele junge HSV-Fans, die den HSV gar nicht mehr aus der ersten Liga kennen. Und die sind aber vielleicht auch mal gespannt, den HSV in Dortmund, in München oder auch in Leverkusen zu sehen. Und wäre schon eine schöne Sache. Also wir sollten vielleicht jetzt noch nicht ganz so in Euphorie verfallen. Es ist gerade mal ein Rückrundenspieltag absolviert und wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Und ich plädiere lieber dafür, von Spiel zu gucken. Und die schweren Aufgaben sind vielleicht nicht Top-Gegner, die man sich so vorstellt, sondern die warten vielleicht auf uns schon Anfang Februar mit den Auswärtsspielen in Münster und Regensburg. Das hat sich in der letzten Saison gezeigt, wo wir uns ja auch gegen die Aufsteiger recht schwierig angestellt haben. Und wir warten mal ab.
Wir warten ab und gucken von Spiel zu Spiel. Das hätte, glaube ich, kein Fußballtrainer der Welt besser formulieren können. Und dann darfst du zum Abschluss dieses Podcasts noch mal ein bisschen Werbung machen, denn du bist am Samstag noch bei einer Buchpräsentation vor dem Spiel in Berlin. Kann da jeder dabei sein? Worum geht es da genau?
Am Samstag ist ein guter Freund von mir in der Ventilbuchhandlung in Berlin-Pankow ab 15 Uhr und stellt dort ein Buch zu Blau-Weiß 90 vor. Das ist rückblickend die Geschichte von Blau-Weiß 90 in den 80er und 90er Jahren, wo sie in der ersten und zweiten Bundesliga aktiv waren. Dort wird von ihm, das ist ein Blau-Weiß 90-Urgestein, berichtet über die Vielzahl an Touren, die er gemacht hat mit seinem Fanclub. Damals natürlich auch Transitreisen durch die DDR, die recht spannend waren. Im zweiten Teil der Buchlesung wird sein Kollege Hansa Rostock-Fan über die Fahrten von Hansa Rostock-Fans auch in den 80er und 90er Jahren berichten. Darüber hinaus bietet die Ventil-Buchhandlung auch viele attraktive Bücher an für Fußballfans, für Groundhopper und so, wo dann auch noch rumgestöbert werden kann. Wer da noch Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden per E-Mail ralf.borchert@hsv-lotse.de.
Ja, sehr schön. Ich glaube, die Adresse ist notiert und gerade für Fußballhistoriker, Geschichtsinteressierte vielleicht eine interessante Veranstaltung. Genau, und dann sehen wir uns wahrscheinlich am Sonnabend in Berlin. Schauen wir mal, was es dann wird. Auf jeden Fall ein schönes Fußballfest mit sehr, sehr vielen Fans, wahrscheinlich dann ausverkauftes Stadion und vielleicht ja wieder mit einem Auswärtssieg des HSV. Genau, das würde jeden HSV-Fan und auch unsere Hörer dann freuen, wenn wir dann in der kommenden Woche über einen Auswärtssieg in Berlin sprechen. Und dann liegt auch das Heimspiel gegen Hannover an. Auch darüber werden wir dann sprechen. Für heute erstmal vielen Dank, vor allem an dich, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein paar interessante Einblicke gegeben hast. Vielen Dank dafür.
Ich danke ebenfalls.
Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss, ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.